Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Künstler, Wissenschaftler und Architekten haben ein Umdenken beim Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche gefordert. Seit 2017 wird das Gebäude wieder aufgebaut mit Geld vom Staat und der Kirche. In dem offenen Brief wird jetzt kritisiert, das Projekt ziehe keinen deutlichen Trennstrich zu Kaiserreich und Nationalsozialismus und knüpfe kritiklos an die Geschichte der Kirche als zentralen Identitätsort in der NS-Zeit und der Zeit der deutschen Kolonialkriege. Adressiert ist dieser offene Brief unter anderem an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Zu den Unterzeichnern gehören Künstler wie Thomas Demand, Hans Hacke und Klaus Steck, der Galerist Kaspar König, Architekten wie Peter Kulker und Matthias Sauerbruch, der Architekturkritiker, Theoretiker Philipp Oswald. Ihn begrüße ich im Studio. Herr Oswald, guten Abend.
Guten Abend.
Außerdem im Studio unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Er hat Einwände gegen diesen offenen Brief. Herr Bernau, guten Abend.
Guten Abend.
Den offenen Brief haben Sie, Herr Oswald, mit auf den Weg gebracht. Aus welchem Impuls heraus?
Ja, ich habe erstmal intensiver das mitbekommen bei einem Gottesdienst 2016, ZDF-Fernsehgottesdienst. Und tatsächlich ist dieses in manchen Hinsicht recht bruchlose Anknüpfen an bestimmten Traditionen dieses Ortes mir sehr übel ausgestoßen. Und ich bin damals auch aus der Kirche ausgetreten wegen des Projektes.
Und jetzt, der jetzige Zeitpunkt, war einfach fällig jetzt?
Na gut, es gab ja auch jüngst eine etwas unglückliche Debatte über rechte Räume seitens der Eich Plus. Es gibt die Finanzierung der Zeitschrift Eich Plus, eine Architekturzeitschrift. Es gibt das Vorhaben, dieses Bauprojekt der Garnisonkirche nochmal mit 6 Millionen Euro Bundesmitteln zusätzlich zu den bisherigen 12 zu finanzieren und andere Dinge.
Sie sagen, es soll ein Lernort sein statt eines Identifikationsortes. Können Sie das vielleicht kurz erläutern?
Ja, der Bauherr, die Stiftung, schwimmt so ein bisschen zwischen kritischer Reflexion und Fortsetzung von Tradition. Und wir machen es an 3 Punkten fest, um zu sagen, es braucht einfach eine klare Distanz zum historischen Sachverhalt. Das Erste ist, dass wir sagen, wir wollen keinen Militärschmuck, keinen Waffenschmuck an der Kirche sehen. Das Zweite ist, dass als Beginn des Wiederaufbauprojektes ein Glockenturm errichtet worden ist von der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel, einer Initiative aus der westdeutschen Bundeswehr, geführt von einem später als rechtsradikal bezeichneten Bundeswehroffizier, also vom Bundesverteidigungsministerium als rechtsradikal bezeichneten. Und dieses Glockenspiel hat rechtsradikale Inschriften, die bis heute dort stehen und die in alltäglicher Benutzung sind. Das, finden wir, muss abgebaut werden. Und das Dritte ist die Trägerschaft. In der Trägerschaft der Stiftung vereinen sich, wie in der Historie, Kirche, Militär und Staat. Das, finden wir, eine sehr unglückliche Konstellation und fordern eine andere Trägerschaft.
Können Sie, Herr Bernau, die Absicht dieses Briefes grundsätzlich nachvollziehen?
Im Grundsatz schon. Also man muss über dieses Projekt, glaube ich, dringend debattieren. Das ist allerdings in den letzten 25 Jahren auch passiert. Also der Wiederaufbau der Garnisonkirche ist ja nicht etwa vorgestern beschlossen worden, sondern das ist ein Projekt, das seit dem Beginn der 1990er Jahre läuft, mit den unterschiedlichsten Argumenten, wobei von der Stadt Potsdam aus vor allem ein stadtästhetisches Argument eingebracht wurde, was jetzt in dem Brief praktisch gar keine Rolle spielt, nämlich die Vervollständigung der barocken Silhouette. Und auf dieses stadtästhetische Argument hat man ja in den letzten 20 Jahren sehr intensiv reagiert mit dem Nachbau von einzelnen Gebäuden oder auch ganzen Stadtstrukturen wie dem Alten Markt, wie dem Palazzo Barberini oder vor allem dem Potsdamer Schloss oder einer sehr freien Variation des Potsdamer Schlosses.
Da wurde also ein Argument nicht aufgenommen, nicht erwähnt.
Genau,
ist das aber nicht das Entscheidende, was Sie da kritisieren?
Nicht das Entscheidende. Es gibt mehrere Punkte, wo denen ich Probleme habe, aber das ist doch eine ganz wichtige Sache, dass die Stadt Potsdam sich in diversen Abstimmungsprozessen und einem sehr tiefgehenden Bürgerbeteiligungsverfahren für eine bestimmte Gestaltungs Version ihrer Innenstadt entschlossen hat. Ich muss diese Entscheidung nicht richtig finden. Ich finde die an einzelnen Stellen sogar total falsch.
Aber sie war Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Aber
sie war absolut Ergebnis eines demokratischen Prozesses, doch.
Aber na gut, also wir haben mit Absicht zu dieser städtebaulichen Frage keine Stellung bezogen. Wir konzidieren ja auch, also räumen ein, der Kirchturm wird gebaut. Also insofern ist diese Silhouette dann wieder gegeben. Das geht uns die Frage mehr des Wies im Detail. Bezüglich des demokratischen Prozesses muss man einfach erinnern, es gab ein Bürgerbegehren, um eine Bürgerentscheid über das Projekt der Garnisonkirche herbeizuführen. Und das wurde vom Potsdamer Parlament ausgetrickst, sodass es nicht stattfand. Und das ist eine der ganz üblen Geschichten im Rahmen dieses Projektes, Man redet von Frieden und Versöhnung und trickst seine politischen Gegner aus.
Austricksen, das ist ein Vorwurf.
Das ist ein ziemlich heftiger Vorwurf sogar und ich habe damit sehr große Probleme, weil der Bürgerentscheid oder das Bürgerbegehren, besser gesagt, das damals zu einem Bürgerentscheid führen sollte, sollte nicht um den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche gehen, sondern um die Beteiligung der Stadt Potsdam an einer Stiftung, die sich mit diesem Projekt beschäftigt. Also ein grundlegend anderer Fall. Und das ist das eine. Das zweite ist, in einem Parlament sind Verfahrensfragen entscheidend. Das ist selbstverständlich das Recht jedes frei gewählten Abgeordneten, nach seinem Gewissen zu entscheiden und nicht danach, was Außenstehende sagen, was richtig ist oder was falsch oder was er auch vorher gesagt hat. Das ist eine zentrale Angelegenheit des Parlamentarismus. Das ist ein Teil des Problems, das ich bei diesem Brief sehe und übrigens bei ganz vielen ähnlichen Projekten, dass sie wirklich die Axt anlegen an den Parlamentarismus und sagen, wir von draußen wissen es besser. Wenn ihr nicht so entscheidet, wie wir das uns wünschen, dann entscheidet ihr falsch, nicht dann entscheidet ihr anders.
Herr Oswald, Sie schütteln den Kopf.
Ja, wir werden es jetzt in den wenigen Rateminuten nicht richtig aufgedröselt kriegen. Der Punkt war, dass die Abgeordneten entgegen, anders als ihre Überzeugung war, abgestimmt haben aus taktischen Gründen, um zu verhindern, dass es eine Bürgerentscheidung geben konnte, weil man befürchtete, dass die Mehrheit sich gegen das Projekt ausspricht. Und der jetzige neue Oberbürgermeister verhält sich ja nun endlich mal adäquat, dass er sagt, wir haben damals beschlossen, uns aus diesem Projekt rauszuziehen. Ich gehe nicht in das Kuratorium der Stiftung, was ja zu einigem Unmut in der Stadt geführt hat. Aber er ist der Erste, der überhaupt diesen Beschluss, damals den taktischen Beschluss, ernst nimmt.
Eine Frage an Sie beide. Sprechen wir hier über ein Kapitel preußischer Geschichte oder über ein Kapitel deutscher Geschichte? Oder wird an diesem Beispiel preußische Geschichte und deutsche Geschichte irgendwie gleichgesetzt? Herr Oswald.
Na, ich denke, das geht hier ineinander über. Es ist natürlich erstmal eine preußische Geschichte, aber sie wird von vielen gelesen als Teil einer deutschen Nationalgeschichte. Und für mich ist es auch ein nationales Bauvorhaben. Nicht umsonst ist Bundespräsident Steinmeier der Schirmherr. Nicht umsonst ist die Kulturstaatsministerin die Finanziererin des Projektes. Und es ist eine Arbeit an einem deutschen Selbstverständnis.
Ich glaube auch, es geht tatsächlich um dieses deutsche Selbstverständnis. Da sind sich offensichtlich die Befürworter und die Gegner des Projektes sehr einig. Was insofern hochironisch ist, weil das Gebäude selber und seine Geschichte eben nicht deutsch war. Das, was behauptet wird, auch in dem Brief wieder, was übrigens in der gesamten Literatur oft behauptet wird, dass es ein Wallfahrtsort für Deutschnationale in den 20er Jahren gewesen ist. Dafür finden sich bis jetzt keinerlei Indizien. Es war eine Kirche von Veteranenverbänden. Die sind in den 20er Jahren weit überwiegend deutschnational und antirepublikanisch gewesen. Aber es war kein Wallfahrtsort im Sinne von, wir fahren dorthin, um jetzt gegen die Republik zu demonstrieren. Da gab es zwei Daten, 1919 mit Herrn Ludendorff und 1933 mit der Huldigung der Monarchisten und der deutschen Nationalen und der Konservativen an Hitler. Das sind die beiden Kerndaten, auf die man sich tatsächlich beziehen kann. Ansonsten ist die Kirche eine Kirche im überhaupt schon damals sehr, sehr konservativen Potsdam gewesen. Das heißt, es war vor allem eine preußische Kirche, eine Erinnerung an Preußen. Und das finde ich zum Beispiel ein großes Problem bei der Sache, wenn man jetzt sagt, ja, da wurde für die Kolonialkriege gebetet. Es wurde in jeder Kirche in Deutschland für die Kolonialkriege gebetet. Das war kein spezieller Ort dafür, sondern das wurde in jeder Kirche gemacht.
Also wir können jetzt darüber reden, was in den 20er Jahren in der Kirche los war. Matthias Grünzig hat ja dem ein ganzes Buch gewidmet und hat genau beschrieben, welche Verbände dort aufgetreten sind. Es ist schon richtig, es waren vielfach Veteranenverbände, die aber doch auch eine sehr klare politische Haltung hatten und die sie dort in der Kirche auch vertreten sahen und sich so auch geäußert haben. Man spricht ja sozusagen von dem Geist von Potsdam versus dem Geist von Weimar. Das bringt es ja genau auf den Punkt, sozusagen, es waren die Republikkritiker und Gegner, die dort einen zentralen Ort sahen und ihn auch so gefeiert haben.
Ich möchte jetzt wahrscheinlich sehr zu Ihrer Überraschung noch einen weiteren Ort ansprechen, der zu einem Lernort und zu einem Identifikationsort für die deutsche Demokratie aufgebaut, aufgewertet werden könnte, die Paulskirche in Frankfurt. Sie fristet in der politisch-öffentlichen Wahrnehmung ein Schattendasein. Wäre das nicht, Herr Oswald, wäre das nicht ein Ort, für dessen Aufwertung sich Künstler, Wissenschaftler, demokratische Politiker, Vertreter der Zivilgesellschaft auch massiv einsetzen müssten?
Die Frage ist jetzt, was Sie jetzt meinen mit dem Aufwerten. Ich komme ja aus Frankfurt-Main.
Ich habe dort viele Jahre gelebt.
Ja, die Paulskirche ist mir sehr bewusst. Es gibt ja eine Debatte in Frankfurt, ob sie in den historischen Zustand des 19. Jahrhunderts zurückversetzt werden sollen oder ob man die Gestaltung der Nachkriegszeit respektiert. Man kann sich jetzt über die Gestaltung von Rudolf Schwarz, dem damaligen Architekten, eigentlich einem konservativen, modernen, sicherlich das so oder so diskutieren. Aber es war ein ganz wichtiger Akt der jungen deutschen Demokratie nach 1945, sich dieser historischen Ortes zu ermächtigen und ihn sozusagen als nationales Selbstverständnis einzubeziehen. Und ich finde es hochfragwürdig, diese Art der Selbstvergewisserung nun wieder zu konterkarieren mit einem weiteren Rekonstruktionsprojekt.
Also wir sitzen hier in Berlin, Potsdam unmittelbar vor der Tür und alle, so ist mein Eindruck, da sehr viele denken über diese Garnisonenkirche nach und das viel wichtigere Symbol für die deutsche Demokratie, die Paulskirche, ja, wie gesagt, die fristet ein Schattendasein. Herr Bernau?
Ja, ein Schattendasein bedingt. Also ich finde, sie sollte erstmal sauber gemacht werden. Einfach reinigen die Oberflächen, dann würde dieser wunderbare Innenraum von Rudolf Schwarz schon mal zur Wirkung kommen. Dann würden auch die Wandgemälde von Johannes Grützke mal wieder zur Wirkung kommen. Das ist das eine. Aber das Zweite ist, ich finde, gerade die Paulskirche ist ein Modell, wie man umgehen kann mit komplizierter Geschichte. Weil für die frühe Bundesrepublik war die Revolution von 1848 nicht ganz einfach. Das war irgendwie eine Revolution, wie man nicht so genau einsortieren wollte. Man wollte sie gerne vereinnahmen, aber das ging wiederum auch nicht, weil viele von den Leuten, die dort Parlamentarier waren, die hatten dann eben auch schwierige persönliche Entwicklung später. Das heißt, man hat das Gebäude im Äußerlichen wiederhergestellt und als Festsaal wieder umgenutzt und im Inneren total modern gestaltet, nach den damaligen Kriterien. Ich finde, das ist ein Vorgehen, wie man auch in Potsdam vorgehen kann. Dass man sich diesen Garnisonkirchenturm nimmt, sagt, okay, wir nehmen diesen Turm als Außenform, machen drinnen was ganz Neues. Das ist übrigens ziemlich genau auch dort geplant. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was wir niemals vergessen dürfen. Es geht in der Debatte derzeitig nicht um die Garnisonkirche. Es geht um den Turm. Der Wiederaufbau der Kirche ist überhaupt gar nicht beschlossen. Bedauerlicherweise, muss ich sagen.
Ja, ich denke, bei der Garnisonkirche geht es für mich nicht nur um den Innenraum. Ich wäre sehr für einen Architektenwettbewerb, der nie stattgefunden hat, was man bei einem solchen Vorhaben doch mal tun sollte. Für mich geht es schon auch um die äußere Erscheinung, eher im Subtilen, wieder nochmal Stichwort Waffenschmuck. Aber ich finde es nicht adäquat, das sozusagen fotorealistisch nachzubilden.
Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam, ein offener Brief, initiiert vom Architekturtheoretiker Philipp Oswald. Dieser offene Brief fordert eine Neuausrichtung der Planung und kritische Anmerkungen dazu von unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Eine Kontroverse mit Mehrwert. Herr Oswald, Herr Bernau, Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.